Das Thema ist Augustinus zwischen Römerreich und Gottesreich. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. So beginnt Augustinus seine Autobiografie, seine geistliche Autobiografie in Form eines Gebetes, die berühmten Bekenntnisse oder lateinisch Confessionis. Er beschreibt seine Suche nach Klarheit und Gewissheit, die er schließlich im Glauben an Jesus Christus gefunden hat. So unruhig sein Herz in dieser Zeit auch war, so ruhig und so geordnet war die äußere Welt noch an der Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert. Das ewige Rom, Roma Aeterna, bestand damals schon 1000 Jahre und mehr. Doch nur wenige Jahrzehnte später, nach dem Verfassen dieser Confessionis, sah die Welt völlig anders aus. Es war die Zeit der sogenannten Völkerwanderung angebrochen. Es ist jetzt hier nicht die Zeit und der Ort, ausführlich über die Gründe der sogenannten Völkerwanderungen zu sprechen. Unter anderem waren es klimatische Veränderungen, die Zeit des Optimum Romanum, also dieser Wärmezeit, wo in der Nordhalbkugel der Welt es etwa 1,5 bis 2 Grad wärmer als gegenwärtig war, kam zum Ende und es hat sich alles verändert. Auf jeden Fall haben germanische Stämme angefangen, teilweise auf Einladung als Hilfstruppen, aber teilweise auch in der Suche nach einem besseren, nach einem wärmeren Leben, die Grenzen des Römischen Reiches zu überwinden. Und in dem Zug gab es große Völkerwanderungen und einer der germanischen Stämme hat dann über Spanien den Weg nach Nordafrika gefunden. Es sind die uns allen sprichwörtlich bekannten Vandalen, die dort in die nordafrikanischen Provinzen eindrangen. Nach der Einnahme Karthagos, also diesem Ort der Jugend von Augustinus, wo er studiert hatte, erreichten sie auch Hippo, seine Heimatstadt. Augustinus starb schließlich am 28. August 430 in der belagerten Stadt, in der er seit 396 der Leiter, der Bischof war, der Leiter der Gemeinde. Und kurz nach seinem Tod fiel auch Hippo, seine Heimatstadt, in die Hände der Eroberer. Eine Ära kam zu Ende. Nordafrika war nicht mehr Teil des Römischen Reiches in dieser alten Form. Später haben es die Byzantiner teilweise wieder ein bisschen zurückerobert, aber die Ära war vorbei. Rom war nicht mehr unbesiegbar. Es war also dieses schicksalhafte 5. Jahrhundert, in dem wir uns jetzt befinden. Da zerbrach das ewige Rom. Der östliche Teil, Ostrom, teilweise auch Byzantinisches Reich genannt, konnte noch einmal 1000 Jahre weiter blühen als christliches Reich, bis schließlich die muslimischen Türken im Jahre 1453 die Hauptstadt einnahmen. Diese Blütezeit Ostroms bildet eine eigene großartige kulturelle und geistliche Geschichte, die uns hier im Westen kaum so bekannt ist, die aber sehr, sehr wichtig ist, auch für das christliche Selbstverständnis. Aber wir befinden uns geistig und auch hier bei Augustinus im Westen des Reiches und hier war zunächst nur Abbruch und Untergang zu spüren. Dass schließlich aus den Trümmern des westlichen Teiles des zerbrochenen römischen Weltreiches eine ganz neue geistige, kulturelle und politische Wirklichkeit entstehen konnte, das konnte Augustinus noch nicht ahnen und dennoch hatte er einen ganz entscheidenden, wesentlichen Anteil daran. Also dieses entstehende christliche Abendland und schließlich auch das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation und alle westeuropäischen Staaten, all das, was wir ja als Westen heute nennen, hat seine Wurzeln auch in dieser Zeit. Und Augustinus hat vor allen Dingen in seinem monumentalen Werk De Civitate Dei, also über die Bürgerschaft Gottes, meistens wird es als der Gottesstaat übersetzt, was ich nicht ganz glücklich finde. Es geht eher um die Gemeinschaft Gottes, die Bürgerschaft Gottes. Darin legt er ein geistiges und ein geistliches Fundament für den Wiederaufbau der Kultur unter neuen Vorzeichen. Und das, was dann oft als dunkles Abendland oder dunkle Jahrhunderte benannt wird, the Dark Ages, ist gleichzeitig schon durchzogen von diesen Hoffnungspunkten des Neuen, was aufbricht, was geprägt ist durch geistliche, durch christliche Zellen. Wir sind aber hier noch an dieser Stelle in der Spannung zwischen der antiken Tradition, für den ja auch der Vater des Augustinus stand, und der biblischen christlichen Innovation, für die seine Mutter steht. Wir sind hier in einer Spannung zwischen Abbruch und Kontinuität. Und so entsteht etwas Neues, das christliche Abendland, in der jetzt Germanen und Römer, die Eroberer, die Germanen und die Besiegten, die Römer, zu einer neuen Einheit verschmelzen würden. Und die hat dann auch weit über 1000 Jahre die Völker und Reiche Europas geprägt, eigentlich bis heute. Auch wenn wir es heute in einem Abbruch nur noch erleben. Also das Ganze war dann ein starkes Fundament, und dass Augustinus daran beteiligt ist, und zwar eminent beteiligt ist, das hat er wahrscheinlich in der Deutlichkeit noch nicht gesehen. Er hat es vielleicht erhofft und erbetet. Er tat jedenfalls, was er tun musste, aus der Festigkeit des Herzens, die ihm durch seine Hinwendung zu Jesus Christus entstanden war, entwickelte er jetzt eine Klarheit des Denkens und eine Klarheit des Lebens. Sein Herz war in der Tat zur Ruhe gekommen und jetzt konnte der Geist arbeiten. Seine Lebensfragen hatten eine gewisse Beruhigung gefunden und jetzt war er frei, das, was er auch aus seiner rhetorischen, grammatischen, philosophischen Bildung mitgebracht hat, in den Dienst der christlichen Sache zu stellen. Augustinus schrieb an die 100 Werke bis zu seinem Tod. Also eine ungeheure Leistung. Und diese Werke haben eine starke Wirkung entfaltet. Es gehören exegetische, also Auslegungsschriften dazu, genauso wie dogmatische Schriften, apologetische Schriften. Es gibt unzählige Gelegenheitsschreiben, genauso wie grundsätzliche Auseinandersetzungen mit Heresien und abweichenden Meinungen. Augustinus schrieb über das Wesen der Dreieinigkeit, ganz wichtig sein Buch De Trinitate, also über die Dreieinigkeit. Er schrieb über das Wesen der Ehe, er schrieb über Bekehrung und Taufe, er schrieb über einzelne Fragen zur Auslegung des Alten und des Neuen Testamentes, er schrieb über die Gnade Christi und die Erbsünde, er schrieb über Grammatik und Rhetorik, er schrieb über den Untergang Roms, er schrieb über die Seele und er schrieb über den Ursprung der Seele, genauso wie über die christliche Lehre allgemein. Diese unglaubliche Menge an Schriften, die er produzierte, ist nur dadurch zu erklären, dass ihm zu jeder Zeit Schreiber zur Verfügung standen, denen er diktieren konnte. Das ist auch so ein Traum von mir. Und viele schrieben seine Schriften immer wieder ab, sodass der allergrößte Teil seines literarischen Werkes heute noch erhalten ist, was für viele Schriften der Antike überhaupt nicht selbstverständlich ist. Oft wissen wir ja nur den Titel oder wir wissen, es gab diese Schrift, aber wir haben vielleicht in kleinen Zitaten was oder auch überhaupt nichts. Also man spricht davon, dass wir maximal ein Zehntel aller antiken Schriften, sei es allgemeine oder auch christliche frühe Schriften, haben, wobei die christlichen sind teilweise mehr und besser überliefert. Also die gesamte christliche Theologie des Abendlandes baut auf der grundlegenden Denkarbeit des Augustinus auf. Und jetzt ein kleiner Einschub. Im Osten hat Augustinus nicht diese Wirkung entfaltet und das hängt damit zusammen, dass er Lateinisch schrieb. Der Osten war griechisch geprägt, schrieb griechisch, sprach griechisch. Im Westen war Lateinisch die vorherrschende Sprache. Und so ist auch Augustinus primär im Abendland, also im Westen, rezipiert worden. Er hatte einen starken Einfluss auf die großen Theologen wie Anselm von Canterbury oder Thomas von Aquin, genauso wie auf Martin Luther, der ja ein Augustinermönch war, und auch Johannes Calvin. Und auch andere Reformatoren wie Huldrych Zwingli oder auch Erweckungsprediger wie John Wesley verdanken ihre Überzeugungen und ihre Theologie zu einem großen Teil diesem Kirchenvater des Westens. Deswegen wird er auch von allen geehrt. Doch in der Ostkirche blieb er unbekannt und die sprachliche Grenze, wie ich schon sagte, war der Grund dafür. Übrigens, diese sprachliche Grenze zwischen lateinischem Westen und griechischem Osten ist eigentlich fast identisch mit der Spaltung der Trennung zwischen der orthodoxen Ostkirche und der katholischen Westkirche unserer Zeit. Es wäre jedoch zu einseitig, wenn man Augustinus vor allem als Theologen sich vorstellt, als vielleicht einsamen Denker und Schriftsteller, sondern er war ein Mann der Gemeinschaft. Das sehen wir vor allen Dingen in der Lebensbeschreibung seines Freundes Posidius. Posidius schrieb diese Biografie zwischen 431 und 437, also unmittelbar nach dem Tod von Augustinus, bei dem er übrigens an seiner Seite war, den er begleitete auf seinem Weg in den Tod, ins neue Leben, wie wir Christen sagen. Es ist dieses Buch Vita Sancti Augustini Hipponensis Episcopi, also das Leben des heiligen Augustinus, des Bischofs von Hippo. Darin beschreibt er die Anfänge der geistlichen Gemeinschaft, die sich bald um Augustinus aufbaute. Posidius schreibt: Nach Empfang der Taufe entschloss sich Augustinus mit einigen anderen Bürgern und Freunden, die wie er sich Gott hinzugeben gewillt waren, nach Afrika ins väterliche Heim zurückzukehren. Dort richtete er sich ein und verblieb etwa 3 Jahre, also in seinem Elternhaus. Allen weltlichen Sorgen enthoben, lebte er im Kreis vertrauter Freunde und ganz für Gott in Fasten, Gebet und guten Werken. Tag und Nacht sann er nach über das Gesetz des Herrn. Was Gott ihm bei solchem Erwägen und Beten enthüllte, das trug er denen vor, die um ihn waren, oder er schrieb es nieder für die in der Ferne. War also schon seine Bekehrung Teil eines gemeinschaftlichen Geschehens. Sie ließen sich sein Freund Alypius und sein Sohn Adiodatus gemeinsam mit ihm von Ambrosius in Mailand taufen. So stand auch sein weiteres Leben unter dem Vorzeichen geistlicher Gemeinschaft. Posidius beschreibt diesen Kreis vertrauter Freunde, der sich in Tagaste, der Heimat von Augustinus, ansiedelte. Sie verstanden sich als Gottesdiener, lateinisch Servi Dei, also als Laien, die ein gottgeweihtes Leben führen wollten. Doch dieses gottgeweihte Leben, dieses zurückgezogene Leben, geprägt von geistlichen Übungen wie Gebet und Fasten, von Studieren und Austausch, die sich an dem Vorbild ähnlicher Gemeinschaften orientierten, wie sie vor allen Dingen auch in Ägypten schon üblich waren, das sollte nicht lange währen, sondern er wurde zwangsverpflichtet zum Gemeindedienst. Die besonderen Gaben von Augustinus konnten nicht lange verborgen bleiben und bald wurde er gegen seinen Willen in den Dienst einer Ortsgemeinde berufen. Wie das geschah, beschreibt Posidius mit lebendigen Worten. Ich lese vor. Valerius, der Heilige, war damals Bischof der katholischen, also der christlichen Gemeinde in Hippo. Wieder einmal ermahnte er in seiner Predigt das Volk Gottes, doch Sorge dafür zu tragen, dass für die Stadt ein Priester gewählt werde. So erforderte es die dringende Not der Gemeinde. Da ergriffen einige den Augustinus. Sie wussten nämlich von seinem Vorhaben und seiner Gelehrsamkeit, aber er stand ganz ruhig unter dem Volke, ohne zu ahnen, was jetzt kommen sollte. Es war nämlich seine Art als Laie, nur von jenen Kirchen fern zu bleiben, die keinen Bischof hatten, wie er selbst uns erzählte. Also er ist bewusst nicht dahin gegangen, wo er in die Gefahr gekommen wäre, dass sie ihn greifen und zum Bischof machen wollen. Er wollte in Gottesdienst, aber er wollte safe sein, dass er nicht da irgendwie zwangsverpflichtet wird. Ich lese weiter. Sie fassten ihn also und brachten ihn nach Alpenherkommen hin zum Bischof, dass er ihn weihe. Einig im Sinn und Begehren forderten alle, dass ihr Vorschlag angenommen werde. Mit Ungestüm und Geschrei drangen sie in Augustinus ein. Er aber weinte sehr. Nun waren da einige, die ihm seine Tränen nach seinem eigenen Bericht als Stolz auslegten. Sie sprachen deshalb zu ihm, um ihn zu beruhigen: Natürlich steht dir eine höhere Weihe als Priester zu, doch das Priesteramt führt ja ganz nah an das Bischofsamt heran. Der Grund seiner Tränen, schreibt Posidius, war jedoch, wie er selbst sagt, ein anderer. Er sah nämlich ganz klar die Menge und Größe der Lebensgefahren, die die Leitung und Regierung jener Kirche ihm einbringen werde und die tatsächlich bereits im Anzug waren. Darum klagte er. Doch es erfüllte sich ihr stürmisches Begehren. Also er wird dort zum Priester geweiht. In dem allen aber entwickelt er zugleich ein Modell für die Zukunft der Kirche. Auch als Priester und später als Bischof von Hippo lebte Augustinus als Teil einer geistlichen Gemeinschaft der Gottesdiener. Viele seiner Mitbrüder wurden schließlich ebenfalls zu Bischöfen in nordafrikanischen Städten und trugen so die Überzeugungen und die geistlichen Impulse ihres Mitbruders und geistlichen Vaters Augustinus weiter. Diese prägende Kraft der klosterähnlichen Gemeinschaft um Augustinus kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie stellt ein Modell geistlichen Lebens dar, das dazu in der Lage war, in den stürmischen Zeiten der nächsten Jahrhunderte das Überleben des christlichen Glaubens und der Kirche zu sichern, gerade in der Völkerwanderung und in diesen dunklen Jahrhunderten. Gerade diese auf das Wesentliche konzentrierte Frömmigkeit, gepaart mit Bildung und intellektueller Lebendigkeit, wurde in der entstehenden klösterlichen Bewegung zur Grundlage des gemeinsamen Lebens. Das Vorbild des Augustinus förderte das Entstehen vieler weiterer geistlicher Männer und Frauenklöster im Westen. Posidius berichtet überdies noch von einem weiteren häufig übersehenen Aspekt des Wirkens von Augustinus. Er schreibt, so hat der Heilige, er meint Augustinus, viele Besessene geheilt und viele andere Wunder getan. Und weist darauf hin, dass Augustinus selbst davon im 22. Kapitel seines Buches, De Civitate Dei, also des Gottesstaates, davon berichtet. Allerdings schreibt Augustinus darüber in der dritten Person, also als ob es ein anderer wäre, um die Aufmerksamkeit von sich selbst abzulenken. Ich muss jetzt auch noch über dunkle Seiten im Leben von Augustinus sprechen. Dazu gehörte vor allen Dingen sein Kampf gegen die Donatisten. Das waren Christen, die in dem Bemühen, ihren Glauben ernst zu nehmen, in einer gewissen Strenge waren, in einen, vielleicht man kann sogar sagen, einen Rigorismus. Diese geistliche Bewegung, die es vor allen Dingen in Nordafrika gab, aber auch woanders, wurde zu einer starken Konkurrenz zur Mehrheitskirche. Und Augustinus rief schließlich nach staatlichem Eingreifen. Er versuchte den bewaffneten Kampf gegen die Donatisten mit dem Hinweis auf einen Satz von Jesus zu begründen, wo Jesus sagt im Gleichnis vom großen Abendmahl, wo Jesus sagt, drängt sie hereinzukommen. Die lateinische Wiedergabe der Aussage, drängt sie hereinzukommen, hatte unglücklicherweise in der lateinischen Übersetzung den Zweitsinn, zwingt sie hereinzukommen. Und sie öffnete so die Tür für eine solche Falschinterpretation. Also das ist ein dunkler Teil, leider im Leben von Augustinus. Wo viel Licht ist, ist oft auch Schatten und das ist leider an dieser Stelle so. Und er hat damit auch eine Begründung gegeben für spätere Zwangsmaßnahmen gegen abweichende Christen, wie sie dann leider in der Geschichte der Kirche ja oft auch waren, gegen die Waldenser und gegen die Wycliffe-Nachfolger und gegen die Nachfolger von Hus. Und man hat sich in der ganzen westlichen katholischen Kirche auf Augustinus berufen können. Schade, leider. Augustinus wird aber auch missverstanden und manchmal sogar missbraucht. Oft hört man ja gerade bei uns das Zitat von Augustinus, liebe und tue, was du willst. Und das wird manchmal so interpretiert, als ob alles, was jetzt Liebe heißt oder sich Liebe nennt, dann auch von ihm quasi damit okay geheißen wird. Also liebe und tue, was du willst. Aber wenn man genau hinschaut, hat dieses Zitat überhaupt nichts mit Sexualität, mit erotischer Liebe oder freiem Leben zu tun, im Sinne von, ich mache, was ich will, ich muss nur die Liebe darin bewahren. Vielmehr geht es darum, dass wir in unserem Umgang mit anderen stets von Liebe motiviert sein sollen. Also wir lesen hier, liebe und tu, was du willst, schweigst du, so schweige aus Liebe. Redest du, so rede aus Liebe. Kritisierst du, so kritisiere aus Liebe. Verzeihst du, so verzeihe aus Liebe. Lasse all dein Handeln in der Liebe wurzeln, denn aus dieser Wurzel erwächst nur Gutes. Wir merken, auch bei solch einem Zitat ist der Kontext ganz entscheidend. Es geht also hier um Augustinus, um das erneuerte Herz durch die Gotteserkenntnis und die Gottesliebe. Er fährt nämlich weiter fort, wandle das Herz und dein Werk wird sich wandeln. Reiße aus die Begierde, pflanze ein die Liebe. Also ganz klarer Gegensatz zwischen Begierde und Liebe. Wie nämlich die Begierde die Wurzel allen Übels ist, so ist auch die Liebe die Wurzel alles Guten. Warum also murren die Menschen unter sich oder führen Streitgespräche, indem sie sagen, was ist das Gute? Wenn du doch nur wüsstest, was das Gute ist. Das ist aus Sermones ad Populum, also Predigten zum Volk 72.3.4. Für Augustinus war also eins klar, das wahrhaft Gute ist nur in Gott selbst zu finden. Er ist gerecht, unveränderlich, heilig und gut. Das Leben des Augustinus zwischen dem Römerreich und dem Gottesreich findet schließlich seine Vollendung im Vertrauen auf Gott, der allein ewig ist. Das hat ihm die Kraft gegeben, vor allem durch seine Schriften, aber auch durch seine geistlichen Gemeinschaften, ein Fundament zu legen für die Zukunft der Kirche, die dann auch in christlich erneuerten Staaten im Abendland ihren Ausdruck fanden. Zum Schluss, was können wir von Augustinus lernen? An dieser Stelle im zweiten Teil. Vielleicht eins, christliches Leben braucht Gemeinschaft. Die Formen dieser Gemeinschaft können unterschiedlich sein, aber Nachfolge von Jesu geschieht immer im Wir. Vielleicht auch damit verbunden, dass eine geordnete Routine von Gottesdienst und Gebet, von Bibelstudium und Austausch Kräfte freisetzt, die dann nach außen wirksam werden können. Verbindliche Gemeinschaften können in Krisenzeiten hoffnungsvolle Keimzellen für eine gelingende Kirche der Zukunft werden. Und vielleicht dann auch dieses, wir merken bei Augustinus, dass auch zutiefst geistlich geprägte und umfassend gebildete Menschen nicht vor Fehlern und Fehleinschätzungen gefeit sind. Denn unser Wissen ist und bleibt Stückwerk, 1. Korinther 13, Vers 9. Deshalb sollten wir auch, egal wie weit wir sind in unserem geistlichen Leben und unserer theologischen Bildung, immer bereit sein, von anderen zu lernen. Und vor allen Dingen, und das ist mir sehr wichtig, sollten wir uns davor hüten, zur Erreichung vermeintlich guter Ziele Mittel einzusetzen, die dem Evangelium von Jesus fremd oder sogar entgegengesetzt sind. Also Zwang geht überhaupt nicht.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!